Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und das Thema heute ist Lanzenstechen. Was sich dahinter verbirgt, das erfahrt ihr gleich von Andreas Windmüller, der heute bei uns zu Gast ist. Hallo Andi.
Servus Rudi.
Andi, wenn du erstmal so ein kleines bisschen über dich erzählst, so ja, Alter und alles mögliche, Geschlecht ist klar, männlich.
Ja. Also beim Alter halte ich mich meistens bedeckt, aber heute, ja, da wir ja nur im Radio sind, kann ich sagen, also ich bin 47 Jahre alt, ein guter 69er Jahrgang, bin Gründungsmitglied der Württemberger Ritter e.V., 1992 gegründet, genau am 19.09. Wir feiern somit dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum, was in einem großen Ritterturnier, was ja nachher auch Thema sein soll, seinen Höhepunkt finden wird.
Mhm. Ja, aber jetzt lebst du wahrscheinlich nicht von deinem Ritterturnier, sondern was machst du eigentlich so privat? Womit verdienst du deine Brötchen denn?
Ja, ich bin Diplom-Sozialpädagoge, leite ein Kinderhaus in Niederstotzingen, bin Familienvater, vier Kinder, glücklich verheiratet seit 2017 schön. Jahre inzwischen.
Das ist doch gut, wenn man mal so hört, dass auch die Ehen mal länger halten. Manchmal hört man immer so, der Trend geht zur Dritt-Ehe, aber das ist schön. Also ein treuer Ehemann. Naja, ich habe jetzt demnächst, da muss man immer nachdenken, ja, das sind jetzt schon 32 Jahre, demnächst Hochzeitstag auch.
Sehr gut.
Ja, also auch mal so etwas ins Private. Okay, du hast jetzt schon erwähnt, der Verein Württemberger Ritter e.V., 25 Jahre alt ist der. Wie kam der zustande und welche Aufgaben hat der?
Der Verein kam zustande, entstand, muss man dazu sagen, aus einer kleinen, sehr beschaulichen Veranstaltung, einem Künstler- und Kunsthandwerkermarkt in Oberstotzingen, im damaligen Schlosshotel, organisiert von der Familie Hummel, die 1987 diese Veranstaltung ins Leben gerufen haben. Und diese Veranstaltung, dieser Künstler- und Kunsthandwerkermarkt, sollte belebt werden durch verschiedene Aktionen. Es war am anfänglichen Narr da, ein Gaukler da, es war ein Zauberer da, einfach kleine Einspieler, sage ich jetzt mal, um dem anwesenden Publikum etwas zu bieten, als nur die Waren feil zu halten, sozusagen. Und daraus entwickelte sich nach und nach über die Jahre ein kleines Programm, und der Trend zum Mittelalter oder der Hang zum Mittelalter allein durch die Materie Künstler und Kunsthandwerk war gegeben. Unser damaliger erster Vorsitzender Albrecht Hummel hatte die Idee und war selber Kunstschmied, hatte also auch per se vom Beruf her schon einen Hang zum Mittelalter, war selber Schwertschmied, und so lag es nahe, dem Thema eine Plattform zu geben, wie man so schön sagt.
Was fasziniert die Leute eigentlich so am Mittelalter? Alter.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es natürlich immer nicht für alle unsere Mitglieder sagen. Für mich selber ist es schon das, was ein jeder in sich birgt, als diesen Kindheitstraum. Wenn ich meine eigenen Kinder anschaue, die haben auch immer wieder dieses Leuchten in Augen, wenn man von Rittern spricht, wenn wir Burgen besuchen. Es ist was Mystisches, es ist was Geheimnisvolles, es ist wo man aufblicken kann. Ich denke, all dies steckt in uns drin. Es ist unsere Vergangenheit, die da in irgendeiner Form in uns versteckt, weiterlebt und die wir aufgrund der Verklärung natürlich und auch der Literatur nach wie vor sehr gerne sehen, hören und vielleicht auch in der heutigen Zeit sehr gerne leben wollen.
Ja, es gibt auch diesen positiv besetzten Begriff Ritterlichkeit. Das ist ja was Positives.
So ist es.
Und daran kann man das festmachen, was du also gerade eben gesagt hast. Also so ist dieser Verein entstanden, und Aber da muss man ja dann auch Leute zusammenbringen. Wie hat das funktioniert? Wie seid ihr dann so wirklich ein Verein geworden? Klar, da ist mal die Idee, sind vielleicht 2-3 Leute, aber man braucht ja dann doch eine ganze Menge mehr.
So ist es. Und also der Ursprung war, wie gesagt, diese Veranstaltung. Man hat genügend Verrückte gefunden, die an dieser Veranstaltung und auch an dieser Art, etwas auszuprobieren, was mit dem Mittelalter zu tun hatte. Man hat genügend gefunden, die daran Gefallen gefunden hatten. Und wir waren am Anfang nur 26 Gründungsmitglieder, die alle entsprechend gleich gepolt waren und eine Riesenfreude dran hatten, zum Beispiel mit dem Schwert auszuprobieren, wie es ist, einen Schaukampf einzustudieren, in Kombination mit einer Theatergruppe wirklich diesen Schwertkampf zu recherchieren. Dann ging es darum, teilweise Langbögen selber zu bauen, Bogenschießen einzustudieren, bis hin zu mittelalterlichen Tänzen, mittelalterliche Rezepte nachzukochen und. Also das Thema insgesamt zu bearbeiten. Und dann kam der nächste Schritt, wo man sagt, okay, wir können das doch auch vorführen, wir können es zeigen, wir können es vor Publikum zeigen. Und dann, der nächste Schritt kam dann mit einer kleinen Zwischenfrage kombiniert, wer haftet eigentlich, wenn was passiert? Wir hatten dann schon Pferde dabei und es war relativ schnell klar, wir brauchen eine juristische Person, die schützend ihre Hand über die ganze Situation hält. Und da war der EV, klassisch in Deutschland, das Naheliegende.
Also das heißt, wenn ich jetzt mal so inhaltlich das Ganze richtig kapiert habe, dann hat sich das jetzt nicht auf das Reiten beschränkt, sondern es sind, wie du sagst, auch Bogen bauen, Rezepte ausprobieren. Also das ganze ritterliche Leben spielt eine Rolle in eurem Verein.
Richtig, also nicht nur das ritterliche Leben, sondern das mittelalterliche Leben. Und wir als Verein haben uns die Zeit um 1300 ausgesucht, die laut Geschichtsbücher als das Hochmittelalter mitunter bezeichnet wird. Und von allem her, von der Gewandung, von der Ausrüstung her, versuchen wir uns auf diese Zeit zu konzentrieren.
Ich bin eigentlich immer so ein bisschen ein verfressener Mensch, deswegen mal so eine kleine Zwischenfrage. Diese mittelalterlichen Speisen, mittelalterlichen Gerichte, was gibt's bei euch?
Also ganz unterschiedlich. Wenn man in das Mittelalter zurückblickt und jetzt diese feudalen Tafeleien sich vorstellt und im Auge hat, dann war das natürlich die absolute Ausnahme. Also diesen gespickten Pfau oder diesen Fasan oder diese Hirschkeule, die man so aus verschiedenen medialen Erzeugnissen kennt, die gab es natürlich sehr selten. Aber es gab sehr vielfältige Kost, die natürlich selber angebaut bzw. gejagt werden musste. Und man hat versucht, mit dem klarzukommen, was man hat. Witzigerweise hat man natürlich bei Festivitäten, bei großen Festen, wo eingeladen wurde, immer mit dem geprotzt, was man hatte. Man wollte da ganz besonders viel zeigen. Und so war das dann zum Beispiel auch bei den Gewürzen. Also man muss sich das vorstellen, dass im Mittelalter alles sehr, sehr geschmackvoll in dem Sinn war, dass wahrscheinlich jemand, der heute solche Speisen verkosten würde, dem würde es die Geschmacksnerven zu 100% betäuben, weil alle Gewürze, die man hatte, hat man reingeschmissen, immer so richtig Vollgas gegeben. Richtig, und ganz auch für unsere Gaumen vielleicht heute auch ganz interessante Dinge gemacht. Also ein Gericht zum Beispiel, das unsere Lagerküche immer sehr gerne kocht, ist ein Hühnchenfrikassee mit Pflaumen drin und aber dann auch wiederum scharf gewürzt. Also es ist für den Gaumen sind es Kapriolen, aber es schmeckt sehr gut.
Ah ja, so was ganz Außergewöhnliches. Okay, ich würde sagen, wir machen mal so ein kleines bisschen Musik, schauen uns dann nochmal den Verein Württemberger Ritter e.V. genauer an, bevor wir dann zu dem eigentlichen Thema, zum Lanzenreiten, zu diesem ganzen Turnier. Das übrigens, ich habe mir das auf dem Spickzettel schon aufgeschrieben, was das schon mal festhalten können, vom 28.07. bis 30.07. in Stetten-Oblontal heißt es, gell?
Es ist Teilort von Niederstotzingen.
Bei Niederstotzingen dann stattfindet. Anni, wir haben uns vor der Musik über den Verein Württemberger Ritter e.V. unterhalten und ja so ein bisschen was über die Gründung erfahren, wie der Verein zustande kam. Und den gibt es jetzt, den schon 25 Jahre, wie du mir vorher erzählt hast. Und was mich jetzt interessiert, in den 25 Jahren ist ja sehr viel passiert. Und ich denke, ein paar Ereignisse aus diesen 25 Jahren, die sind ja sicher irgendwie hängen geblieben.
So ist es. Also es sind mehrere, ich möchte es, ja, vielleicht kann man es ja mit dem neuen Wort Highlights bezeichnen. Fangen wir bei der Gründung an, 92 im Marstall in Oberstotzing in dem Schlosshotel. Eine einprägende, für mich einprägende Veranstaltung. Unser damaliger erster Vorsitzender Albrecht Hummel war ein sehr charismatischer Mensch und hat mit einer sehr enthusiastischen Rede diesem ganzen Projekt Württemberger Ritter e.V. den Anstoß gegeben im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben damals gefeiert bis in die Nacht hinein, um die Württemberger Ritter wahrhaftig ins Leben zu rufen. Es war also eine ganz einprägende Veranstaltung damals. Wenn man dann so weiterblickt, kann man das Ganze eigentlich an einem gesunden Wachstum erklären. Also bereits 1996 war es soweit, dass die Württemberger Ritter eine eigene Bleibe suchten und auch gefunden haben mit einem ehemaligen Sommerlokal der örtlichen Brauerei in Stetten-Oblontal, dem sogenannten, damals bekannt als der Stettener Keller. Und wir waren damals wahrscheinlich einzigartig, wenn so ein junger Verein, der gerade mal 4 Jahre im Geschäft ist sozusagen, sich einen alten Gutshof, ein altes Gebäude in diesem Umfang an die Beine bindet. Wir haben dann relativ schnell angefangen zu sanieren, sind bereits 1997 mit unserem Turnier, mit unserer Veranstaltung Ritterturnier nach Stetten umgezogen und seitdem heißt die Veranstaltung auch nicht mehr Künstler- und Kunsthandwerkermarkt, sondern Ritterturnier Stetten und findet dort eben seit 1997 statt. Und dann ging es eigentlich, ja, stetig für uns bergauf, was sich auch in den Mitgliederzahlen niederschlug. Wir haben mit 26 angefangen, sind heute 25 Jahre später bei knappen 250 Mitgliedern, die sich über eine Riesenfläche immer wieder zu uns bewegen. Hier aus Ulm kommen ganz viele von unseren Mitgliedern bis hinter Ulm, bis Bad Mergentheim rauf. Unser entferntestes Mitglied wohnt in Höxter. Also es ist schon
eine tolle Sache. Das heißt, es dürfen auch Leute mitmachen, die nicht Württemberger sind.
So ist es. Wir nehmen sogar auf Bayern auf.
Nee, das war jetzt mehr eine etwas ironische Frage, klar, ja. Weil Niederstotzingen, das ist ja, man weiß, die Leute, die sich in der Geografie nicht so auskennen, wissen ja noch nicht, gehört es jetzt noch zu Württemberg, gehört es schon zu Bayern, es ist noch Württemberg.
Es ist gerade noch
gerade noch so.
Also die nächste Sprung und dann ist Richtung Bayern. Günzburg, Riedhausen wäre die nächste Ortschaft, liegt schon in Bayern. Mhm. Ja. Ja, und dann gab es für mich persönlich oder auch für den Verein an sich noch Highlights, die sich über die Auftritte darstellen lassen. Also wir waren jetzt schon dreimal Teil des größten europäischen Mittelalter-Spektakels, durften da an den Shows teilnehmen in Horsens in Dänemark. Also wir haben den ganzen süddeutschen Raum bedient, aber eben auch bei der größten Mittelalterveranstaltung in Europa teilgenommen und das ist für uns natürlich schon, war oder ist nach wie vor ein Highlight gewesen. Allein schon die Anfahrt über 1000 Kilometer.
Das ist, wo liegt denn das? Also Dänemark ist ja groß, was ist denn da für eine Stadt in der Nähe? Ist das
also Horsens, ja genau, Horsens liegt da ganz in der Nähe und da muss ich jetzt gerade überlegen, ich glaube ich an der eher östlichen Seite.
Also richtig. Bei Aarhus.
Ja, genau. So.
Mhm. Ja. Ja, ich hatte mal so ein bisschen mit Dänemark zu tun, was um EU, so ein pädagogisches Projekt. Mhm. Deswegen gehe ich mich so ein kleines bisschen aus und deswegen wollte ich es jetzt wissen.
Sehr gut.
Wo das jetzt eigentlich genau ist. Ja, aber das war sicher ein wahnsinniges Erlebnis. Da waren da sicher irre viele Leute da.
Ja, also das sind die veröffentlichen immer Zahlen so an den 70.000 bis 100.000 Besucher an dem Wochenende. Wobei man sagen muss, diese Veranstaltung geht nur Freitag und Samstag. Also Sonntag ist dann schon gar nichts mehr und für uns war das dann immer der Abreisetag. Also es ist ein Riesending, was die da aufziehen. Die ganze Stadt wird zugeschüttet, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Hackschnitzeln, sodass das Flair rüberkommt. Alles wird auf Petroleumlampen umgestellt und die elektrische Beleuchtung ausgemacht. Das ist also ein Riesenaufwand, was die da oben für die 2 Tage machen, und wir waren ein Teil davon. Eine andere ganz tolle Situation war 2004, als wir im Rahmen von einem kleinen europäischen Projekt Polen besuchten und unser Turnier mitten in Czesow in der Nähe von Krakau mitten auf dem Marktplatz auf Kopfsteinpflaster mit Pferden, die wir nicht kannten, aufführen durften. Also wir haben praktisch eine Woche dort kampiert, in einem schönen Gutshof, mitten im Wald gelegen, auf einer Lichtung, und haben von dem dortigen Besitzer des Gutshofes Pferde leihen dürfen, mit denen eine Woche lang trainiert, und haben dann am Ende dieser Woche eben in Czesow auf dem Marktplatz auf Kopfsteinpflaster dieses Turnier aufgeführt.
Ja, zum Thema Pferdetraining, da kommen wir ja nachher noch, das ist ja sicherlich auch etwas anderes als Voltigieren mit jungen Mädchen.
Sehr. Ganz was anderes, ja. Ja,
noch eine kleine Frage, weil du das ja so erwähnt hast mit Europa, wo gibt es denn überhaupt solche Mittelaltervereine oder solche Rittervereine? Wahrscheinlich Spanien, Italien, überall?
Also es gibt es überall, und gerade in Deutschland, denke ich mal, gibt es unheimlich viele. Von der Größe her und von der Ausprägung ähnlich wie wir, nicht allzu viele, weil wir oft Veranstalter und gleichzeitig auftretende Gruppe sind. Das findet man eher selten. Meistens ist nur eins der beiden im Verein verhaftet. Das heißt, es gibt oft historische Vereine, die eben Veranstaltungen in dieser Szene organisieren. Oder es gibt eben Vereine, die sich nur auf die Darstellung des Mittelalters spezifizieren. Und wir haben eben gesagt, wir versuchen beides zu stemmen, was natürlich speziell bei unserer Veranstaltung in Städten eine Riesennummer ist.
Mhm. Aber ihr werdet schon auch, so ähnlich wie in Dänemark oder in Polen, schon auch ab und zu mal so, ich sage jetzt mal, engagiert. Also
so sagt,
könnt ihr da was machen, habt ihr Zeit?
Und wir sind inzwischen in ganz Süddeutschland unterwegs mit eben einigen Ausreisern, die auch andere Bundesländer besuchen natürlich, aber auch teilweise eben andere Länder besuchen. Also wir sind wirklich ganz schön rumgekommen, ganz sozusagen.
Gut aufgestellt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, so weit so gut. Ich meine, die eine oder andere Sache über den Ritterverein wird man ja dann sicherlich noch erfahren. Und nach der Musik, dann geht's wirklich an das Lanzenstechen, an euer Turnier. Ja. Also nein, bei uns sitzt jetzt nicht Paulchen Panther im Studio, sondern bei uns zu Gast ist Andreas Windmüller. Und naja, ich schaue dann auch nicht immer auf den Titel, was mir die Musikredaktion da so reinlegt. Aber ich meine, es ist ein schöner Titel, passt jetzt zwar nicht so ganz. Wir haben aber, der Andi hat nachher Musik. Ja, er muss schon schmunzeln. Aber der Andi, das sei ihm mal versprochen, hat nachher passende Musik auch mitgebracht. Also das kommt dann schon noch. Aber nichtsdestotrotz, Paulchen Panther kann man, also Pink Panther kann man natürlich immer hören. So, ja, Andi, wie kam es jetzt eigentlich ganz konkret zu diesem Turnier, das ihr ja da am kommenden Wochenende, übernächstes Wochenende dann macht? Wie ist das zustande gekommen?
Also auch da müssen wir wieder zurückgehen, vor 1992, vor die Vereinsgründung. Wiederum fokussiert sich alles auf unseren Ideengeber Albrecht Hummel, der parallel zu seinem Leben als Kunstschmied Mitglied im örtlichen Reitverein in Niederstotzingen war und sehr gerne geritten ist, und dem aber so das einfache Reiten im Hallenviereck zu wenig war und natürlich als begeisterter Mittelalterfan schon immer gesagt hat, ich möchte unbedingt einmal, wenn ich schon reite, mit einer Lanze irgendwas machen oder mit einem Schwert auf dem Pferd und so weiter und so fort. Und so gab sich eben auch ein Bausteinchen zum anderen, und wir haben dann mit der Vereinsgründung 1992 schon trainiert, einzelne Turnierübungen darzustellen, noch nicht zusammen kombiniert zu einer kleinen Reitershow, sondern einfach nur Bestandteile im klassischen Sinne einstudiert gehabt. Und bereits 1993 haben wir uns vor Publikum gewagt. Das war damals alles andere als spektakulär. Spektakulär nur für uns, weil die Helme, die wir uns damals noch selber gemacht haben, verrutscht sind. Wir hatten noch keine Erfahrung mit irgendwas. Wir sind teilweise im Blindflug durch die Stechbahn geritten und wussten gar nicht, was auf uns zukommt, im wahrsten Sinne des Wortes. War also eine sehr spannende Sache damals fürs Publikum, dann wahrscheinlich weniger. Also ich, wenn wir all die Videos anschauen aus der damaligen Zeit, war das eher, naja, langweilig,
grausig. Genau. Ja, aber wie habt ihr euch denn so ein bisschen, man muss sich ja informieren, waren das so alte Bilder oder andere Vereine, wie habt ihr das eingeübt?
Ja, also gab es auch mehrere Richtungen. Also zum einen haben wir uns kundig gemacht über eine Theatergruppe des Naturtheaters Heidenheim, die uns beim Theaterfechten sehr stark unterstützt hat. Zum anderen gibt es natürlich Niederschriften genügend und auch Quellen, aus denen man über das mittelalterliche Turnier nachlesen kann. Das Turnier an sich, das Wort Turnier verwenden wir ja heutzutage als geflügeltes Wort im Fußballturnier, im Handballturnier. Wir denken aber gar nicht daran, dass es genau dort seinen Ursprung hat. Turnier heißt im eigentlichen Sinne mittelhochdeutsches Wort und heißt Kampfspiel. Mhm. Und zum anderen hat es aber auch die Bedeutung des Wendens, des Drehens des Pferdes.
Tournee.
Ja. Genau, to turn im Englischen heute noch verwendet, jeder verwendet es. Aber es kommt wirklich daher, dass man das Pferd auf relativ schnelle und spektakuläre Art und Weise im Turnier wenden musste, um überhaupt sitzen bleiben zu können. Denn ein Ursprung des mittelalterlichen Turniers war das sogenannte Bohurt, wo 15, 20, 25 Reiter einfach mitten auf den Platz geschickt wurden, um sich gegenseitig einfach vom Pferd zu hauen, mit Schwert oder mit entsprechendem anderen Material. Und daher entstand das Wort Turnier. Uns heute nicht bewusst, aber wir benutzen es jeden Tag wahrscheinlich, vor allem um die WM und Europameisterschaften herum.
Also das hat jetzt noch nichts mit dem Lanzenstechen direkt zu tun, sondern das Wort Turnier, das, wie du gesagt hast, da einfach Ritter auf dem Platz und dann versucht haben, sich gegenseitig da irgendwie runter zu hauen. Wie war denn das im Hochmittelalter? Wie haben dann die Rüstungen ausgesehen? Waren das diese, ich sage jetzt mal so despektierlich, diese Blechteile oder wie hat man sich das vorzustellen
im Hochmittelalter? Also im Hochmittelalter sprechen wir in allererster Linie von einem Kettenpanzer, der verstärkt wurde an bestimmten Körperteilen mit schon den ersten, wie du sagst, Blechteilen.
Ja, das ist jetzt nicht.
Auf der Kopf wurde natürlich besonders geschützt. Ja, es gab die Kettenhaube, die unter dem Helm getragen wurde. Mhm. Es gab zum Beispiel die Beinkacheln und auch die ersten Armschützer sozusagen aus Blech, die ersten kleinen Brustpanzer, all dies war im Hochmittelalter schon vorhanden. Aber das, was wir so als die Ritterrüstung geläufig kennen, die war eigentlich erst dann präsent, als es mit dem Rittertum schon eher gegen Ende ging. Also diesen vollgerüsteten, beplatteten Ritter im 15., 16. Jahrhundert, der ist für uns nicht mehr das, was wir leben wollen.
Ich denke, der war auch so ein bisschen schwer beweglich. Das heißt, ihr habt da mit so Kettenhemdsachen ja sicherlich viel mehr Möglichkeiten. Also
genau.
Wenn da so Blechteil da. Das ist jetzt nicht höflich, aber
weiß ja,
wie ich es meine.
Die kampfentscheidende Maßnahme dessen, warum es den Ritter überhaupt gab, liegt ja ungefähr im 6. bis 9. Jahrhundert, als man sich gegen die einfallenden Reiterhorten was überlegt hat. Es gab ja die Magyaren, es gab die Nordmänner, es gab überall her, gab es eben Leute, die sich mit der Reiterei sehr gut auskannten und man musste denen etwas entgegenhalten. Und da entstand eben dieser gepanzerte Reiter, der sich immer wieder weiterentwickelt hat und somit Schlacht- und kampfentscheidend war. Um das ging es ja einfach, dass man immer versucht hat, besser zu sein. Man hat sozusagen aufgerüstet, im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat immer versucht, noch einen draufzulegen, noch besser zu sein als der Gegner. Und die Reiterei war zu dieser Zeit dann im Mittelalter eben die Schlacht entscheidende. Und da kam es dann auch dazu, dass sich auch ausgewirkt hat auf das Leben im Mittelalter, so dass die so hoch angesehen wurden, dass sie sich eine eigene Schicht in der Hierarchie ausgebildet hat.
Ja, das war ja auch mal, da hat man gesagt, Ritter, irgendwas.
Genau.
August von irgendwas. Ja, genau. Das heißt, also das, da war ja dann immer ein Adelstitel dann mit verbunden. Also zumindest
also nicht, irgendwann mal. Ja. Genau, nicht jeder Ritter war von Ursprung adlig, aber man konnte über sein als Ritter in den Adelstand aufgenommen werden.
Wenn da also einer sich besonders hervorgetan hat, besonders viele Gegner vom Platz gefegt hat, dann
in den Ritterstand
auch. Also in den Ritterstand. Genau, das heißt ja auch Ritterstand.
Ja
so, also ihr habt es dann so eingeübt, dass das Ganze zunächst einmal so, dass das Reiten, das Lanzenstechen dann sicher auch schon. Wie läuft ein Lanzenstechen ab? Ich habe da irgendwie so ein Bild im Kopf, da ist in der Mitte, ist da irgendwie so Holz oder was, und dann der eine kommt von links, der andere von rechts, und wie sieht das aus?
Genau, Rechtsverkehr sozusagen. Nein, also es gab mehrere Möglichkeiten. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dieses Turnier an sich war ein Kampfspiel, das zunächst einmal dazu diente, das zu üben, was man später im Ernstfall benötigt hat. Zusehends wurde dies aber vom Kampfspiel zum Schauspiel. Das heißt, diese Ritterkaste, die entstanden ist, wollte sich präsentieren, wollte sich zeigen. Und somit gab es immer mehr Disziplinen. Den vorher angesprochenen Bohurt, wo eben mehrere Ritter auf den Platz gingen, um sich gleichzeitig versucht haben, aus dem Sattel zu schlagen, mehr oder weniger. Und dann gab es eben das Anrennen oder, wie wir es nennen, den Tjost, wo, wie du schon beschrieben hast, zwei Ritter gegeneinander anrennen und versuchen, sich mit stumpfen Lanzen damals im Tjost aus dem Sattel zu heben. Also um das ging es eigentlich. Also den Ritter nicht buchstäblich zu verletzen, sondern ihn aus dem Sattel zu stoßen. Das ist damals nicht ohne Blessuren und ohne Knochenbrüche abging, kann man sich ja vorstellen. Ein Pferd bringt ungefähr 50 Stundenkilometer auf die Bahn, wenn man das addiert, kann man sich ja vorstellen, mit stumpfen Lanzen, die eben nicht präpariert sind, so wie es bei uns heute ist, dann kommt da schon einiges an Wucht zusammen.
Da kann man mal wieder physikalisch den Impulssatz so ein bisschen ausgraben.
Aber jetzt da bist du Fachmann,
nicht? Aber ich kann mir das schon vorstellen. Und das ist ja dadurch, dass die Lanzen, sagen wir mal, vorne relativ kleine Angriffsfläche haben, da kommt dann schon ganz schöner Druck und sowas zustande. Das ist klar, dass da schon mal Knochenbrüche gab. Aber jetzt hast du gerade ein Stichwort für mich geliefert, reparierte Lanzen. Was macht ihr, damit eben sowas nicht passiert, dass jetzt eben nicht mal der Sanimus oder dass man jetzt dann ein paar Wochen lang im Krankenhaus liegen muss mit irgendwelchen Rippenbrüchen.
Also was wir genau machen, das verraten wir natürlich.
Ja, aber so
aber es ist
ungefähr.
Ja, klar. Ja, aber es ist Betriebsgeheimnisse nicht. Sozusagen. Nein, es ist so natürlich so, dass wir unsere Lanzen präparieren, weil alle, die bei uns mitmachen, sind ehrenamtlich tätig. Das heißt, alle haben ihren Job. Keiner verdient mit dem, was wir tun, eigenes Geld, sondern es fließt alles in unseren Verein zurück. Und somit muss es so sein, dass wir das, was wir tun, auch so sicher und safe vorbereitet ist, dass wir am Montag wieder unserer Arbeit nach dem Turnierwochenende nachgehen können. Wir reparieren die Lanzen, wir haben unser Schild und das Ziel ist einfach schlicht und allein, wie es damals auch war, die Lanze am gegnerischen Schild zu brechen. Mhm. Ein Sprichwort aus der damaligen Zeit, aus dem Mittelalter, ist bis heute überliefert. Man spricht ja heute noch, ich möchte für jemand eine Lanze brechen. Also es war eine Ehrenhandlung, in so ein Turnier zu gehen und vielleicht sogar für jemand einzustehen und die Lanze am gegnerischen Schild zu brechen.
Für die Holde Maid.
Zum Beispiel.
Nein, das kommt ja immer, das sind so die Klischees wieder, die so hochkommen.
Natürlich.
Irgendwelche Leute, die tun auf so einer Laute rumklampfen und dann...
Genau.
Gut, jetzt sind wir schon, ich habe mir jetzt selber das Stichwort geliefert, nämlich die Musik. Du hast jetzt auch Musik mitgebracht und bevor ich jetzt da irgendetwas Unpassendes sage, tust du die am besten selber.
Du machst es schon so lang wahrscheinlich.
Nee, aber ich weiß das jetzt nicht. Ja, das ist jetzt nicht Paulchen Panther. Jetzt kommt die Nummer 12, habe ich jetzt wirklich hier eingelegt. Es steht jetzt da auch.
Ja, wunderbar. Also, es kommen die Zechbreller, eine befreundete Musikgruppe, die schon seit Jahren zu uns aufs Ritter Turnier kommt und die wir lieb gewonnen haben und ich glaube sie uns auch. Wir sind befreundet über die Veranstaltungen hinaus und sie machen Tavernenmusik und wir hören Der Ritter ruht.
Andi, träumst du auch manchmal ein anderer zu sein?
Natürlich. Speziell als, wie soll man sagen, in Verantwortung stehen, da gibt es natürlich oft Situationen, wo man sagt, oh Mann, wäre jetzt doch auch ganz gut, wenn man sich irgendwo unter einen Baum legen könnte, sich die Sonne auf die Rüstung scheinen lassen würde und davon zu träumen, vielleicht einfach den Herrgott und gute Mann sein zum
Lassen. Ja, genau. Und du bist der erste Vorstand und da hat man natürlich schon eine große Verantwortung bei der ganzen Geschichte.
Ja, es ist einfach so, dass wir in einer Zeit leben, wo die Verantwortung zum einen selten mehr übernommen wird, aber auf der anderen Seite, wenn man sie dann übernommen hat, dann schon einige Hürden sind, gerade bei Großveranstaltungen, wie wir sie eben haben. Schon oft so ist, dass man sich Gedanken macht über das, was man da so teilweise unterzeichnet.
Jetzt habe ich da so einen schönen Spickzettel, wenn ihr auf unsere Homepage geguckt habt, dann seht ihr ja die Stichworte vielleicht auch schon. Also neben dem Lanzenstechen, da ist eine ganze Reihe von anderen Kampftechniken bzw. Kampfdisziplinen vorhanden. Speerwurf steht hier, Kampf gegen den eisernen Ritter und so weiter, solche Dinge. Ja, jetzt erzähl mal einfach, was neben dem Lanzenreiten auch sonst noch gibt.
Also es ist so, der Tjost, den ich vorhin beschrieben habe, ist natürlich das Highlight eigentlich eines jeden Ritterturniers, das wir darstellen und das wir dem Publikum zeigen. Aber darüber hinaus gab es natürlich viele Übungsdisziplinen, die wir heute neben dem Tjost dem Publikum zeigen. Das heißt, das, was wir neben dem Tjost dem Publikum zeigen, war früher nicht Bestandteil des klassischen mittelalterlichen Turniers, sondern es waren Trainingsdisziplinen. Das heißt, es gab diese Stechpuppe, die man teilweise als eiserner Roland kennt oder als eiserner Ritter. Es ist einfach ein auf Holz gelagerter Querbalken, auf der einen Seite eine eiserne Kugel, auf der anderen Seite ein Schild angehängt, die man mit der Lanze zielsicher treffen muss und dann gleichzeitig der sich drehenden Kugel im Rücken ausweichen muss. Also man muss relativ schnell sein, wenn man das zu langsam macht, dann
haut einem das Ding runter.
Unbedingt runter, aber es könnte einen treffen zumindest.
Es trifft
einen. Genau. Ja. Und darüber hinaus wurden natürlich viele Waffengattungen trainiert und da gibt es den Schwertkampf, dass man mit dem Schwert gezielt bestimmte Ziele trifft, dass man mit der Lanze gezielt Ringe aufsticht. Das diente einfach immer nur dazu, mit dem Pferd zusammen, das ist ja immer eine Teamarbeit zwischen Pferd und Reiter, ganz gezielt auf den Punkt genau irgendetwas zu treffen. Im Ernstfall den entgegenkommenden Reiter und als Trainingsdisziplin dann halt irgendein gewisses Ziel. Die Stechpuppe, einen kleinen Apfel, einen Tontopf, egal was man sieht, da kann man sich viele Dinge ausmalen. Und so machen wir es auch. Wir versuchen immer wieder neue Übungen einzubauen, die so hätten sein können, die wir dann eben in unser Ritterturnier als Disziplin mit einbauen, die aber so im Mittelalter nicht vorhanden waren. Das mittelalterliche Turnier fokussierte sich rein auf das Lanzenstechen gegenseitig, auf den Bohurt, diese Massenkeilerei, sage ich mal, oder dann aber den Kampf am Boden mit Schwert, mit Streitaxt, mit Schild, je nachdem.
Aber bei euch, da gibt es dann also so für dieses, wie hast du es da genannt, also Speerwurf oder so, da gibt es dann für euch, bei euch in dem Turnier dann Punkte sozusagen.
So ist es,
Genau. Wird das alles aufsummiert und dann gibt es halt den Sieger, der hier steht, Turniermarschall. Das ist also einer, der dann die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung hat,
oder wie das so schön heißt.
Schiedsrichter sein.
Der Schiedsrichter.
Turniermarschall hört
sich schon.
Ein bisschen besser an.
Ja, also. Der Turniermarschall ist derjenige, der bei uns auf einem sehr schweren Ross im Prinzip die Hoheit hat, also zum einen die Turnierbahn freizugeben. Kein Reiter darf einfach losreiten, sondern man muss warten, bis sie eben freigegeben ist. Das macht der Turniermarschall. Der hat eine Schwörhand als Zeichen dafür, dass er eben diese Platzhoheit hat. Mhm. Ist über allen Zweifel erhaben und entscheidet im Prinzip auch, wenn es ganz haarig war, die Entscheidung, wer schließlich diesen Durchgang gewonnen hat. Ja. Darüber hinaus gibt es den Turnierherold, der im Prinzip kommentiert, der also für das Publikum darstellt, welcher Reiter jetzt an die Bahn tritt, was seine Auszeichnung sind und so weiter und so fort. Ja. Also der so ein bisschen kommentiert. Ja. Den Sportkommentator, wie man heute sagen
kann. Genau. Auf dem Rappen 90, Andy.
So irgendwas.
So ungefähr. Ja, genau. Ja, okay. Ja. So geht das dann. Mhm. Du hast jetzt so Waffen erwähnt, also Streit, Axt und Schwert. Hm. Haben die im Mittelalter mit scharfen Waffen gekämpft bei so Turnieren oder auch mit, sag ich jetzt mal, etwas sichereren Dingen? Man wollte sich ja da nicht unbedingt aufschlitzen. Das wäre ja dann dem Gegner eher zu Passe gekommen, wenn man da.
Nein, es ist nach Ausschreibung gewesen. Also je ehrenhafter ein Turnier ausgeschrieben war, umso schärfer waren die Waffen. Hm. Ja, also. Es ist schon so, dass man am Boden oft mit scharfen Waffen gekämpft hat. Dieser Massenbord, der lief oft mit Holzkeulen, aber auch Holzkeulen, muss man ganz ehrlich sagen, oder je nachdem, was eben passierte oder wo man sich verletzte, konnten damals, Knochenbruch war damals eine verheerende Verletzung und konnte ja auch tödlich ausgehen. Für unsere Verhältnisse ist das heute alles nicht mehr denkbar, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass man damals auch an einem Rippenbruch sterben konnte. Weil die medizinische Versorgung oder das Wissen natürlich noch gar nicht so weit
war. Da haben irgendwelche offene Brüche, Infektionen, was.
Beim klassischen Turnier, beim Tjost, wie wir ihn nennen, gab es damals schon stumpfe Lanzen. Man spricht von einer Krönchenlanze, da wurde eben die scharfe Spitze ersetzt durch eine kleine Krone, also eine eine aufgespaltene Spitze sozusagen, die aussah wie so eine kleine Krone. Und mit der hat man sich versucht, eben aus dem Sattel zu stoßen. Weniger jetzt zu verletzen, also das Ziel war klar, das Schild des Gegners oder wer es geschafft hat, die sogenannte Helmzier des Gegners zu treffen, hatte damals auch schon die Chance, extra Punkte sich einzusammeln. Also weil das Ziel natürlich kleiner war, genau.
Oben drauf auf dem Helm Richtig. Und dann das zu treffen, das war dann noch toller und gibt es noch mehr Punkte. Du hast vorher im Zusammenhang mit eurem Auftritt oder vielmehr eurem Engagement in Polen erzählt und jetzt ist das auch eine ganz wichtige Sache, weil es gerade nochmal erwähnt wurde, die Pferde müssen ja auch trainiert werden. Also nicht so, man setzt sich einfach auf ein Pferd drauf und das muss ja auch mit dieser ganzen Geschichte umgehen können. Wie funktioniert so ein Pferdetraining?
Also da ist es so, dass wir mehrere Sachen sehen müssen. Zum einen mal muss das Pferd von sich aus, vom Wesen her schon einiges mitbringen. An Gelassenheit, sage ich jetzt mal, so eine Grundgelassenheit da sein, weil das Pferd an sich ist ein Herden- und Fluchttier. Das heißt, jeder Gefahr wird zunächst einmal mit Flucht aus dem Weg gegangen. Und wenn man jetzt sieht, was wir mit den Pferden machen, wäre jede Disziplin oder jedes Vorhaben, das wir für das oder mit dem Pferd zusammen machen, Ausgangspunkt, um die Flucht anzutreten. Ja, ob das jetzt Lärm ist oder irgendwas, was sich schnell bewegt, ob es was entgegenkommen ist, wie auch immer, es birgt alles für das Pferd zunächst mal Gefahr. Und das muss zunächst trainiert sein. Das heißt, wir legen am Anfang, wenn wir junge Pferde haben, zunächst mal unheimlich viel Wert auf die sogenannte Schrecksicherheit. Ähnlich wie es mit Polizeipferden eben auch gemacht wird. Wenn man das angebahnt hat, da legen wir sehr viel Sorgfalt drauf. Wenn das angebahnt ist und alles soweit weitestgehend sitzt, dann versuchen wir die ersten Disziplinen und da kommt dann der Reiter ins Spiel, der natürlich auch trainieren muss, das Handling mit den einzelnen Waffengattungen. Und dann wächst daraus, oder im Idealfall wächst daraus, ein Team. Also Pferde und Reiter sollen wie im Mittelalter auch ein Team sein, unschlagbar eigentlich. Ja, wenn wir das haben, wenn sich Reiter auf Pferd und Pferd auf Reiter 1:1 verlassen können, dann haben wir gute Turnierreiter. Und über die Jahre hinweg hat sich das einfach vom Trainingsaufbau auch genauso bewährt. Also auch diese Pferdetrainingseinheiten, die wir meistens im Winterhalbjahr anbieten für Interessierte, aber auch natürlich für die schon länger dabei sind, sind genauso aufgebaut. Also immer ein Teil Schrecksicherheit, immer ein Teil Gelassenheitstraining und dann natürlich die ganz konkrete Turnierreiterei mit den verschiedenen Waffengattungen.
Erzähl mal noch ganz kurz was über dein Pferd.
Mein Pferd, ja, das ist ein ganz spezieller Fall, sage ich jetzt einmal. Mein Pferd ist jetzt 10 Jahre alt. Dass ich jetzt nichts Falsches sage, ist ein sogenannter, ich sage immer ein Trottwar Spanier, also hat spanisches Blut in sich, aber er ist jetzt nicht das, was man sich unter einem klassischen spanischen Pferd vorstellt. Manchmal zeigt das, manchmal ist es es ist einfach ein Kumpeltyp und das war von vornherein klar, als ich das Pferd damals in einem Stall in Oberstotzingen kennengelernt habe, war für mich witzigerweise relativ schnell klar, dass es ein Kumpel ist. Und dann hatte das Pferd eine eine kleine Misere hinter sich, muss man ganz ehrlich sagen. Er wurde teilweise schwer krank und wir konnten ihn aber durch die Hilfe von Freunden aus unserem Verein heraus von dem bewahren, was wir eigentlich nie uns hätten für das Pferd wünschen wollen. Er war zunächst ein sogenanntes Vereinspferd, das heißt, der Verein hatte dieses Pferd angeschafft, unseren Gonzales, wie wir nennen ihn, wir nennen ihn Gonzo. Und nachdem es aber so weit war, dass er so schwer krank war, wollte sich der Verein eigentlich von ihm trennen. Und dann habe ich gesagt, nee, können wir nicht machen. Ich habe ihn zusammen mit einem Reitlehrer ausgebildet und wir haben uns dann zusammen auf den Weg gemacht, zwei sehr gute Freunde, die hier auch gerne persönlich genannt seien, Manuela und Wolfgang, die mich da bis ins Letzte unterstützt haben, bis heute unterstützen im Wiederaufbau sozusagen, und seit, kann man sagen, 3 Jahren ist Gonzales wieder ein fester Bestandteil unseres Turniers und macht seine Arbeit also wirklich hervorragend. Er ist sowas von gelassen und immer fair gegenüber dem Reiter. Es muss auch nicht immer nur ich sein, der da drauf sitzt. Inzwischen ist es für ihn einfach klar, der mit ihm das ins Turnier geht, der wird von ihm im wahrsten Sinne des Wortes getragen, durchs Turnier getragen. Also wirklich ein Kumpel.
Ja, der ist ja also richtig ans Herz gewachsen.
Das kann man genauso sagen. Und nicht nur mir, inzwischen ist es eben für alle, die mit ihm zu tun haben, denke ich, genauso.
Ja, Andi, jetzt sind wir so bald am Schluss und ich denke, jetzt ist Zeit, dass wir so ein bisschen die Rahmenbedingungen, also wo, wann, wie und diese ganzen Sachen zu eurem Festival noch kurz sagst.
Natürlich, also unser Ritterturnier Stetten findet immer am ersten Sommerferienwochenende in Baden-Württemberg statt. Dieses Jahr eben der 28.07. bis 30.07. 28. geht's abends los, 18 Uhr, und das Ganze endet dann am Sonntag um 19 Uhr ist Marktende. Durchzogen wird unsere Veranstaltung durch 4 Hauptprogrammpunkte, eben am Freitagabend die Nacht des Feuers mit unserem Ritterturnier Flamme und Schwert. Am Samstagnachmittag haben wir was für Kinder, gibt's den Familiennachmittag, wo Kinder aus in verschiedenen Mitmachstationen sich eben ihre knappen Probe verdienen dürfen. Das Ganze endet dann in einem kleinen Kinderritterturnier dieses Jahr mit dem Motto Wer lacht, gewinnt. Also es ist eine sehr freudige Veranstaltung. Abends dann am Samstag das große Highlight unseres Jubiläumsturnieres, wo wir zurückblicken auf die letzten 25 Jahre sozusagen. Back to the Roots, Schwerpunkt auf der Turnierreiterei, das ja jetzt auch Thema unserer Sendung war. Und am Sonntag wiederholt sich im Prinzip das Samstagabendturnier noch einmal am Sonntagnachmittag. Wer Interesse hat, sich näher zu erkundigen, schaut einfach auf unsere Homepage www.württembergerritter.de und kann sich dort auch für die nähere Information unseren Programmflyer downloaden, wie man so schön sagt.
Nur ganz kurze Frage, wie kommt man da hin? Autonahverkehr, wie geht es?
Also die schnellste Anreise ist über die A7, Ausfahrt Niederstotzingen und dann einfach in Richtung Niederstotzingen fahren. Die übernächste Ortschaft ist Stetten ob Lohntal und dann sind schon Parkplätze ausgewiesen für die Veranstaltung. Relativ einfach zu finden.
Ja, gut. Also, Andi, dann machen wir noch... Ja, sage ich jetzt mal, passend zu eurem Turnier noch die Schlussmusik auch von den Zechbrellern und die auch noch ganz kurz ansagst, das wäre...
Sehr gerne nochmal die Zechbreller, jetzt mit dem Lied Regen auf dem Schlachtfeld, was wir uns natürlich für das kommende Wochenende, für den 28. und 30.07. nicht wünschen. Aber es war schön, hier gewesen zu sein zu dürfen. Danke, Rudi, für deine Zeit.
Ja, danke dir auch, Andi. Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.